Herzlich willkommen zur weiblichen Wertekonferenz mit mehr Weiblichkeit die Zukunft gestalten. Ich begrüße alle, die uns sehen und hören. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Christina Marita Rumpel. Sie ist studierte Soziologin und Buchautorin. Ihr erstes Buch entstand nach überstandener Krebserkrankung aus dem tiefen Bedürfnis heraus, sich mit dem Thema Weiblichkeit, Wandel und Neugeburt zu beschäftigen. Das gleichnamige von ihr initiierte Internetportal für eine neue Geburtskultur wurde mit dem HILFS Media Award 2015 für herausragende und nachhaltige Kommunikation im Bereich Frauengesundheit ausgezeichnet. Im Juni 2017 veranstaltete sie den Wompower Online-Kongress zur Erweckung der weiblichen Kraft. Als Visionärin einer lebensbejahenden Welt bestärkt sie Frauen, sich und das Leben neu sehen zu lernen und der inneren Stimme zu folgen. Sie bietet außerdem Fortbildungen an und sie lebt ihre Berufung als Mentorin für den weiblichen Weg der Selbst-, Macht- und Lebensentfaltung. Herzlich willkommen, Christina Rumpel. Ich freue mich, dass du heute Zeit hast.
Ja, vielen Dank, liebe Magdalena. Ich freue mich auch, sehr dabei sein zu dürfen.
Ja, ist ja im Moment sozusagen fast wie in der Luft liegend. Es gibt so viele Veranstaltungen, die sich dem weiblichen Thema oder den Frauen widmen. Hat das was mit der Zeitqualität zu tun, dass das Thema jetzt dran ist?
Ja, auf jeden Fall ja. Also da kommt ein ganz klares Ja bei mir. Wir wissen ja alle, dass wir im Moment in einer Zeit des Umbruchs leben, in Zeit des Wandels. Und das ist für mich ganz klar, dass in diesem Wandel immer mehr die weiblichen Kräfte jetzt nach oben gespült werden. Ja, dass alte Strukturen bröckeln, zusammenbrechen. Das mag im Moment sich auch noch gefährlich anschauen oder fühlt sich auch für manchen bedrohlich an, für manch eine. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das hin auf eine lebenswerte, auf eine lebensbejahende Zukunft sich hin entwickelt, weil wir eben uns der weiblichen Qualitäten, der weiblichen Kraft erinnern und immer mehr auch leben.
Du hast mir mitgeteilt, dass du das erste Buch nach einer Krebserkrankung geschrieben hast. War diese Erkrankung sozusagen auch der Auslöser, sich mit der Weiblichkeit zu beschäftigen?
Ja, auf jeden Fall. Also das war bei mir, wie bei vielen anderen Frauen, wie ich inzwischen feststellen durfte, so eine Art Weckruf, ja. Also der Ruf der Weiblichkeit, mich wieder positiv mit dem Weiblichsein zu beschäftigen, hat mich tatsächlich über diese schwere Erkrankung erreicht, ja. Ich bin an Gebärmutterhalskrebs erkrankt und war einfach in der Aufarbeitung der Krebserkrankung dann eigentlich mehr oder weniger fast schon gezwungen, mich mit dem Weiblichkeitsorgan der Gebärmutter eben zu befassen. Ich war vorher schon immer an Frauenthemen interessiert, also ich habe ja Soziologie studiert mit Schwerpunkt auch Gender Studies und war auch Referentin für Frauen- und Familienpolitik im Deutschen Bundestag, habe mich also wirklich schon immer auch für die Frauenthemen eingesetzt, aber es war immer so auf dieser rechtlichen Ebene, also ich wollte Gleichheit mit den Männern, ja, also das ist natürlich für mich selbstverständlich, dass wir als Menschen gleiche Rechte haben, gleiche Würde und so weiter. Aber ich habe erst den tiefen Aspekt des Frauseins, der Weiblichkeit, was da für ein Schatz für uns verborgen liegt, eigentlich erst begriffen, als ich schwer erkrankt bin und eben mich gefragt habe, ja, bin ich jetzt eigentlich noch weiblich? Was ist denn eigentlich weiblich sein? Ja? Das war vorher für mich irgendwie ganz selbstverständlich. Ja, ich bin eine selbstbewusste Frau, ich bin ein junger Mensch, ja. Aber dass es eben Unterschiede gibt zwischen männlich und weiblich, und zwar nicht wertend, ja, sondern einfach in der Qualität, in den Qualitäten, die für das Leben auch wichtig sind, ja. Es gibt nun mal die zwei Geschlechter und die wirken zusammen in ihrer Unterschiedlichkeit. Erst dann kommen wir an das Ganze, an das volle Potenzial ran. Das habe ich erst verstanden, als ich wirklich schwer krank bin.
Da wird man ja durch die Krankheit auch sozusagen in die Urtiefen geführt.
Genau.
Da geht es ja wirklich um die Existenz, gerade bei Krebserkrankungen, die für viele immer noch so sozusagen mit Tod gleichgesetzt werden.
Genau. Und tatsächlich bei mir war es wirklich so, ich bin heute so dankbar, dass ich diese Erfahrung auch machen durfte, weil ich in dem Moment, also ich bin eben an Krebs erkrankt, weil ich immer so diese Kraft in mir, die Lebendigkeit, den weiblichen Anteil auch unterdrückt hatte, das weiß ich heute. Ja? Und in dem Moment, wo ich auch mit dem Tod konfrontiert war, sage ich jetzt mal, ist bei mir plötzlich so dieser Wille, ja, ich will leben. Ja, ich will in meine Lebendigkeit hineinwachsen. Das war plötzlich ganz stark bei mir. Und es, ja, ich kann es nicht anders sagen, als in dem tiefsten Tiefpunkt meines Lebens. Ich meine, ich war Anfang 30, alleinerziehende Mutter mit einer schweren Krebsdiagnose. Es war natürlich ein Schock. Ist bei mir trotzdem so der Schalter irgendwie umgelegt. Ja, ich wollte dann leben. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal Ja zum Leben und Ja zu mir selbst so richtig aus ganzem Herzen auch sagen können. Und ich weiß heute, dass ich da irgendwo wie geführt war oder dass ich da einfach große Glück hatte oder wie wir es nennen wollen, weil ich eben nicht gesagt habe, ich will nicht sterben, ne, was auf den Tod ja schon hin fokussiert, sondern ich habe intuitiv richtig gesagt, ich will leben. Und dieses Ja zum Leben hat mich Tag für Tag mehr in meine Kraft auch geführt. Und es ist jetzt Gott sei Dank 5 Jahre schon her und es ist alles gut und ja. Meine Lebendigkeit nimmt Tag für Tag zu.
Ja, die kommt rüber. Wobei, nochmal auf das Thema Tod zu kommen. Du bist einen Tod gestorben, aber keinen physischen Tod, sondern du bist durch eine Transformation gegangen. Das heißt also, es sind alte Konzepte abgestorben. Du hast loslassen müssen, was du vorher gelebt oder gedacht hast, wahrscheinlich.
Genau, genau. Und das waren vor allem eben Glaubenssätze über das Weiblichsein, über mein Frausein, die ich zu sein habe in dieser Welt. Ja, also ich weiß heute, dass ich eine sehr intuitive, sehr gefühlsbetonte Frau bin, ein Mensch, ja, der einfach mit Herzen, mit Leidenschaft im Leben unterwegs ist. Und das habe ich aber in dieser Männerwelt, sage ich jetzt mal, alles als negativ wahrgenommen. Ja. Also du musst stark sein, was du dir nicht erarbeitet hast unter Schmerzen und kraftvoll und so. Bei mir ist auch viel zugeflogen. Das hat ja gar keinen Wert, ja. Wenn ich Schwingungen wahrgenommen habe zum Beispiel auch, ja, dann dachte ich immer, mein Gott, was du wieder wahrnimmst und so. Ich war immer in dieser Selbstzerfleischung, Kleinhalten, alles was positiv war. Was ich jetzt heute weiß, was eigentlich meine Stärken sind, weil sie eben aus dieser weiblichen Kraft auch heraus sich entfaltet haben, habe ich eigentlich als negativ bewertet in dieser männlichen Welt. Ja. Und habe das dann unterdrückt, habe das versucht zu verheimlichen, dass es niemand merkt und so. Und dann ist langsam alles in die Blockierung und in die Schieflage gekommen.
Ja, wahrscheinlich wurde das Ganze ja auch unterstützt durch die Emanzipationsbewegung, die das Ganze ja sozusagen forciert hat und viele Frauen deswegen auch sozusagen die besseren Männer sein möchten.
Genau, genau. Also das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, dass eben selbstbewusst positiv die Weiblichkeit leben, ja, dass es eben ein großer Unterschied ist zu diesem Gender-Konstrukt, ja, wir sind alle gleich, ja. Also wir sind natürlich von den Rechten her gleich, von der Menschenwürde und so weiter, ja, sind alles beseelte Menschen und Wesen, ja, das natürlich, aber es gibt eben Unterschiede einfach von den Qualitäten, von den Seelenqualitäten, die uns in uns sind. Das sind männlich und weiblich, sind eben zwei Kräfte in uns. in Mann und Frau übrigens, in beiden. Nur wenn ich eben eine Qualität, ja, also dieses Weibliche in mir permanent unterdrücke, auch im Mann, also wenn auch beim Mann irgendwie diese weiblichen Qualitäten unterdrückt sind, weil wir eben in einer männlich geprägten Welt leben, dann ist es eben sehr, 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 sehr schwierig, schädlich. Auf Dauer kann das eben nicht gut gehen. Und es ist dieser Unfrieden in uns, ja, dieser Kampf mit uns selber, ja, weil wir diese eine Seite partout nicht sehen wollen in dieser Welt. Und da ist tatsächlich, sehe ich auch die tatsächlich die, ja, die Frauenbewegung da ein bisschen, ja, es war einfach, ja, es war vielleicht ein notwendiger Schritt, ja, um in diese Kraft zu kommen, in dieses Selbstbewusstsein. Also ich sage immer, ich bin jetzt 39 und ich glaube, ich bin so die erste Generation von Frauen, die aufgewachsen ist in der Vorstellung, wir können alles. Wir sind genau gleich wie die Männer, ja. Also ich war, mir hat nie jemand gesagt, weil du eine Frau bist, ein Mädchen bist, kannst du das oder das nicht, ja. Ich bin aufgewachsen, völlig selbstbewusst, ja, und habe dann erst in der Arbeitswelt, als ich dann Mutter geworden bin und so, habe ich erst mal gemerkt, dass das eigentlich ja gar nicht stimmt, ja, dass immer noch die Schranken wirken, ja, dass wir eben sich der bessere Mann sein muss, um erfolgreich zu sein, dass ich eben mit meinen weiblichen Qualitäten nicht durchkomme, dass ich mich verändern muss, dass ich mich anpassen muss. Und deswegen ist das aber jetzt auch eine große Chance, weil ich jetzt eben, ich bin eine selbstbewusste junge Frau. Und ich sehe das inzwischen nicht mehr ein, warum soll ich mich anpassen, ja? Ich bin in einem weiblichen Körper mit meinen weiblichen Qualitäten und ich will das auch selbstbewusst leben. Und ich finde, das ist eben ganz wichtig, weil unsere Welt in eine Schieflage gekommen ist, ja? Es ist doch ganz logisch, wenn irgendwie nur noch was einseitig ist, dann kommt eine Schieflage und das kann niemals gut sein, egal welche Einseitigkeit wir da im Leben haben. Und im Moment ist es eben, ja, diese männliche Struktur, die wir überall sehen.
Ja, und das rächt sich. Wir sehen es an der Natur und es ist wirklich höchste Zeit, sozusagen 5:12, um das Ruder rumzubringen.
Ja.
Du hast dein neuestes Buch, ich glaube, es ist vor einem Jahr rausgekommen.
Ja, genau, vor einem Jahr, am 25. November.
Ja, super. Ja. Die Kraft des Weiblichen, also ein toller Titel. Und ja, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich habe einen Einblick so einen kleinen bekommen. Wahnsinnig, wie du das Ganze aufgearbeitet hast. Ja, du bist sozusagen an den Urgrund zurückgegangen, wo das Ganze sozusagen passiert ist mit der weiblichen Energie. Magst du uns darüber etwas mehr berichten? Ich finde es sehr spannend.
Ja, also das ist echt ein Riesenfeld jetzt, gell? Also ich arbeite in meinem Buch tatsächlich über 5000 Jahre Menschheitsgeschichte auf, ja. Und die zentrale Aussage in meinem Buch ist eben, wir können die Menschheitsgeschichte auch als Geschichte der Frauen lesen und verstehen, ja. Und da kommen wir zu ganz anderen Schlüssen, ja, als wir das vielleicht bisher gelernt haben, wie wir es in der Schule gelernt haben, immer mit diesem männlichen Fokus. Also es ist ja auch schon länger im Bewusstsein, sage ich jetzt mal. Wir lernen in der Schule ja auch nur von den männlichen Helden, von den, meistens waren es Kriegsführer oder Herrscher und so weiter. Und die ganzen Frauengestalten sind uns ja alle unbekannt. Also das ist jetzt nur mal so, um das zu verstehen, was ich gerade gesagt habe. Ich bin aber noch tiefer gegangen. Mich hat es einfach interessiert, warum diese Welt so in der Schieflage ist und warum wir um Himmels Willen die Frauen weltweit, das ist ja ein weltweites Problem, dass die Frauen unterdrückt werden, und da haben wir es ja noch gut in unserer Zeit, in unserer Welt, wie das bitte kommen konnte. Wobei doch, das war mir ja schnell klar, jeder Mensch sein Leben ja einer Mutter, einer Frau verdankt, ja. Also wir sind alle gereift in einem weiblichen Körper, ja. Da musste doch eigentlich weltweit eine riesen Hochachtung und Respekt sein vor dem weiblichen Körper. Und was sehen wir? Wir sehen also die Ausbeutung des weiblichen Körpers, ja, den Missbrauch des weiblichen Körpers, ja, von den weiblichen Qualitäten jetzt mal gar nicht zu reden. Es ist ja sogar auf körperlicher Ebene ein großes Problem. Und da habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht. Was ist da passiert, ja? Und ja, ich bin halt eine von meinem Naturell. Steht schon in meinem Horoskop, dass ich gerne Türen aufmache, die andere lieber verschlossen halten. Ja, und wenn ich einmal irgendwie das Gefühl habe, hier, das ist doch irgendwie nicht richtig so, da ist doch noch was dahinter, dann mache ich mich eben auf die Spur. Und ja, So bin ich halt darauf gekommen, ja, dass es mal eine Zeit gab, wo das Weibliche eben verehrt wurde, eben weil es Leben schenken konnte, ja, und weil das Weibliche sozusagen die Mittlerin war zwischen Himmel und Erde, ja, weil sie eben Leben schenken konnten, weil sie bei der Geburt den Geburtskanal geöffnet haben und die weibliche Kraft, die Schöpfungskraft durch die Frauen wirkt, ja. Und ja, und dann hat mich interessiert, wo kam da eigentlich der Umschwung? Und es war eben in dem Moment, da habe ich zurückgegriffen, ja, auf ganz viele tolle weiße Frauen, die ganz viel Vorarbeit geleistet haben, ja, die also wirklich die Geschichte, die Urgeschichte erforscht haben. Und ich wollte unbedingt diese roten Fäden zeigen, ja, wie das eben, dass es nichts ist, was irgendwann mal in der Urgeschichte passiert ist, sondern was bis heute wirkt, ja. Weil ich mir also ganz sicher bin, dass alle, ich sage jetzt wirklich bewusst alle Probleme, die die Menschheit im Moment hat, egal welche, ja, sind alle zurückzuführen auf diese Urverdrehung ganz am Anfang, ja. Und zwar, dass wir das Weibliche, das Mütterliche, was eigentlich in die Mitte der Gesellschaft gehört, ja, weil da, dort neues Leben sich entfaltet, ja, dass wir das komplett verdrängt haben aus unserer Mitte und es unterdrücken, ja. Und so konnte ich eben zeigen, dass eben in dem Moment, wo die Menschen sesshaft geworden sind, wo die Männer auch mehr nachvollziehen konnten, dass sie auch einen Anteil an der Zeugung haben, dass sie dann plötzlich, sozusagen, ich sage jetzt mal, die Frauen vom Thron gestoßen haben und gesagt haben, Mensch, das ist doch auch unser Werk mit. Ja? Und dann ging es eben los, dass sie sich sozusagen früher, als die Frau noch im Zentrum stand, war das eine gleichwertige Gesellschaft, ja. Also das ist Urweibliche, das darf man eben nicht falsch verstehen, ist keine Herrschaft der Frauen über die Männer, sondern ein Miteinander, ja. Weil, so erkläre ich mir das, im weiblichen Körper ja immer auch das männliche Kind zum Beispiel reift, ja. Also das Urweibliche ist immer männlich und weiblich gemeinsam, weil nur so die ganze volle Lebenskraft zum Tragen kommt, ja. Und wenn jetzt also das Männliche plötzlich hervortritt, ja, aus diesem Zusammenspiel und sagt, aber Moment mal, wir sind ja besonders wichtig auch, ja, und das Weibliche dann da raustrennt, dann ist nur noch das Männliche im Fokus. Und dann ist es eben passiert, ja, dass ich das Männliche immer auch wieder beweisen musste, dass es sozusagen in der Macht, in der Kraft ist. Und das konnte es eben nur durch Herrschaft übernehmen, Systeme entwickeln, um das Weibliche zu unterdrücken und sich auch immer wieder zu bestätigen, dass sie eben noch an der Macht sind. Und das habe ich zeigen können, wirklich, wie die Verdrehungen Stück für Stück mehr wurden. Also es beginnt in Ägypten, als die männlichen Herrscher kommen. Es geht über die Antike, wo die Philosophen plötzlich nur noch die Kopfgeburten wichtig sind, ja, wo wir den Bezug zu unseren Körpern verloren haben, ja, wo die Gedanken mehr wert sind als das körperliche Empfinden, das Gefühl zum Beispiel, ja. Das kann man da alles schön nachzeichnen. Es geht übers Mittelalter, wo die weiblichen, das weibliche Weisheitswissen, die Hexen, die Priesterinnen der Allmutter verdrängt wurden und in der Neuzeit, wo wir halt jetzt einfach ein Diktat des Verstandes, der Ratio haben, ja. Und das sind eben alles, mit jeder Drehung kam eine neue Schieflage, ein neues Ungleichgewicht, ja, eine neue Einseitigkeit, die immer tiefere Wunden geschlagen hat.
Und ja, du hast auch beschrieben, diese drei großen Weltreligionen, die ja auch wirklich nur noch den Gott als Mann favorisierten.
Genau.
Das ist sicher auch ein großes Dilemma, dass da die Göttin von der Bildfläche verschwunden ist.
Ja.
Da wurden ja die Göttinnen verehrt.
Genau, danke. Das wollte ich gerade, habe ich mir auch gedacht, das muss ich unbedingt noch sagen, dass damals, als die Frauen, also die waren, wurden sozusagen als Mittlerin zwischen Himmel und Erde verehrt, als göttlich, ja, Göttinnen gleich. Und man ging selbstverständlich davon aus, dass wir sozusagen aus der Urgebärmutter alle gekommen sind, ja. Also man hat eben gesehen, wir kommen aus dem weiblichen Körper, also ist auch die Welt, ist auch das ganze Leben aus dem Urgrund, aus der Urgebärmutter, der Allmutter, der einen großen Mutter entstanden. Und das ist auch interessant zu sehen, dass es diesen einen Allmutterglauben eben weltweit gibt, ja. Den gibt es tatsächlich weltweit. Und ich finde es nach wie vor immer noch erstaunlich. Jetzt schauen wir uns mal die Kulturen weltweit an, wie unterschiedlich die sind, ja, und wie wenig Gemeinsamkeiten. Eigentlich gibt es nur Gemeinsamkeiten in den Grundgefühlen, die wir haben, und in diesen alten Einmutter-Allmutter-Glauben, ja, den haben wir alle gleich. Und das finde ich doch irgendwie, ich finde irgendwas, also dieser Ursprung, der auf der ganzen Welt bekannt ist, ich finde, den kann man ja nicht einfach wegwischen, als hat es den nie gegeben, ja, der ist ja präsent. Wir können überall in den, auch weltweit in den Ausgrabungsstätten finden wir Hinweise darauf, dass eben vor 5000 Jahren, vor 30.000 Jahren sogar, dass da eben diese, die Mutter, die Allmutter, die große Mutter eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Ja? Oder die Rolle schlicht. Ja, und natürlich hat sich daraus ja auch die natürliche Machtstellung der Frauen abgeleitet, eben als Verkörperung der großen Mutter auf der Erde. Ja, das war die Rolle der Frauen. Und wenn jetzt die Männer die Macht übernommen haben, dann musste natürlich auch ein entsprechendes Glaubenssystem kommen, was sie legitimiert, die Männer. Ja, und so ist eben der Umbruch gekommen, zu diesem Ein-Götter-Glauben, dem Gottvater-Glauben.
Und ja, fällt mir das aus der Bibel ein, dass Eva aus der Rippe von Adam geschaffen wurde.
Ja.
Ein Bild, wobei Geburt, Zeugung ja was ganz anderes ist, als aus einer Rippe genommen werden.
Ja. Also da mit der Bibel habe ich mich auch sehr intensiv befasst, gerade auch für mein erstes Buch, Flow Birthing, wo es eben um eine neue Geburtskultur geht, weil wir gerade im Bereich Geburten ganz viele so alte Glaubenssätze haben, die eben aus der Bibel kommen, also unter Schmerzen sollst du gebären und so weiter. Ne? Und dass Frauen mit der Erbsünde belegt sind und deswegen eben Schmerzen haben bei der Geburt. Und das ist natürlich alles nachträglich rein interpretiert worden und reingelegt worden. Also zum Beispiel, das ist immer mein Beispiel, am Wort Wehe. Ja, das Wort Wehe hat ja schon den Schmerz drin. Also da hört man ja schon den Schmerz.
Genau, ja. Das ist ja schon weh.
Genau. Und jetzt Achtung, es ist tatsächlich so, das geht auf das hebräische Wort Etzef zurück. Und das, was ansonsten, wenn es in der Bibel vorkommt, mit Arbeit übersetzt wird. Ja. Und eine Arbeit verrichten, also gebären ist schlicht die Arbeit einer Frau, ja. Und eine Arbeit verrichten, das kann schmerzhaft sein, natürlich, ja. Es kann aber genauso gut auch leicht gehen, Spaß machen, Freude bringen, ja, lustvoll sein. Also da ist der ganze Fächer der Möglichkeiten, ja, wie das Leben uns eben bietet, offen, während wir, Tunnelblick auf Schmerz, ja. Und das fokussiert uns und hält uns fest im Schmerz. Und also ich mache das ja jetzt seit 2014, versuche ich Frauen zu öffnen, und es ist, wir hängen so an diesem Leid, ja, an diesem Schmerz fest, ja, das ist uns irgendwie in jeder Zelle irgendwo drinnen, ja. Dabei bin ich mir inzwischen sicher, dadurch, dass ich mich viel mit Geburt und förderlichen Geburtsbedingungen beschäftigt habe, dass der Lebenskontext einfach Liebe, Frieden, Freude ist, ja, und eben nicht Leiden und Schmerzen, ja. Und aber da hängen wir irgendwie fest, ja, einfach weil wir diesen Kontext auch vergessen haben. Und der Kontext ist, ja, dass alle Weisheit der Welt aus der Gebärerfahrung entsprungen ist, ja. Also die Frauen haben dadurch, dass sie sich geöffnet haben, ja, als Kanal waren für die Allmutter, für die weibliche Schöpfungskraft, sind sie eben in diese Kraft gekommen und konnten ganz neue Zusammenhänge auch erspüren, und zwar der Verbindung, der Einheit, und daraus haben sie einfach das überfließen lassen in ihre Lebensweisheit, ja, in ihren Blick auf die Welt. Und dadurch, dass wir jetzt eben nicht mehr in unserer Kraft gebären, nicht mehr in Anbindung an die Allmutter gebären, sondern eben, ja, von unserer Kraft entbunden, ja, wir entbinden, ja, sind unsere Kinder halt eben auch geboren in Schmerzen, in Angst, in Ohnmachtsgefühlen, teilweise auch unter traumatischen Bedingungen. Immer mehr Frauen berichten ja von Traumaerfahrungen unter der Geburt. Und so wie wir geboren werden, so leben wir auch. Also das heißt, wir haben alle diese Leid- und Schmerzbrille auf der Nase. Ja? Dabei ist es wirklich so, das muss ich noch an der Stelle sagen, auch wenn ich jetzt ein bisschen aushole, aber es ist wichtig, das einmal zu verstehen. Der Körper, die natürliche Art zu gebären, ist in Kombination mit Freude, mit Lust, ja, und eben nicht mit Schmerz. Und zwar ist dieses Hormon Oxytocin, ja, was die Geburt voranbringt, was normalerweise verstehen wir eben als das Hormon, das die Gebärmutter die Kontraktionen auslöst, also eben auch Schmerzen mit sich bringt. Das ist eigentlich ein Liebeshormon. Ja? Wir kennen das aus dem Kontext dann später beim Stillen, beim Bonding. Also wenn die Muttermilch einfließt und so weiter, da ist das Hormon Oxytocin beteiligt. Und da sprechen wir immer vom Bindungs-, vom Liebeshormon. Und Oxytocin ist auch bei der Zeugung, also wenn wir Sex haben mit unserem Partner, dann heizt dieses Oxytocin unsere Luststeigerung ein. Ja? Und da habe ich mich einfach nur eins und eins zusammengezählt. Wenn was am Anfang bei der Zeugung, ja, Liebe ist, ja, vom Hormon her, und am Ende wieder Liebe und Freude und Lust, ja, dann muss es doch auch in der Mitte unter der Geburt mehr geben als nur die Fokussierung auf Schmerzen. Und daher behaupte ich jetzt einfach mal, ja, dass einfach Liebe, Freude, Wertschätzung, dass das das natürliche Setting der Geburt ist und auch für unser Leben.
Wie wichtig. Es werden jetzt zunehmend mehr Kinder mit Kaiserschnitt geholt. Hoffentlich hören das sehr viele Frauen, die noch rechtzeitig sich Gedanken drüber machen, was ihnen entgeht. Und zweitens, was auch damit wieder ausgelöst wird. Damit verstärken ja wieder das alte System.
Genau, genau. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, dass sehr viel mit Angst gearbeitet wird. Ja? Also wir leben ja in einer Angstgesellschaft. Und es ist nicht nur im Bereich der Geburt, sondern überhaupt. Ich habe auch in meinem zweiten Buch, ja, Die Kraft des Weiblichen, feststellen können, dass diese Sätze, diese uralten, aus vor 300 Jahren Glaubenssätze, auch so wirken, weil eben mit Angst gearbeitet wurde. Ja? Also zum Beispiel Freitag der 13., ja, ist ja so ein Unglückstag, ja. Also und erstaunlicherweise haben besonders viele Menschen Angst an dem Tag, die ansonsten gar nicht spirituell sind oder offen sind, ja, aber die haben besonders viel Angst, ja, sind dem Aberglauben irgendwie verfallen. Und was ist der Aberglaube? Nichts anderes als dem herrschenden Glauben, dem katholischen neuen Glauben, ein Aber entgegenzusetzen, ja. Ein Aber, da gibt's doch noch mehr. Es gab doch schon immer die große Göttin, die Allmutter. Ja? Und dieses Aber auszusprechen, war halt nun mal im Mittelalter lebensgefährlich. Ja? Da ist man dann eben verbrannt worden und verfolgt worden oder ausgegrenzt worden. Und da sieht man mal, wie da wirklich mit Angst gearbeitet wurde, dass wir heute in einer aufgeklärten Zeit immer noch Angst haben vor dem Freitag, den 13. Und das Verrückte ist, das ist ja noch verrückter, und da sieht man jetzt mal diese vielen, vielen Verdrehungen, die da über die Jahrhunderte stattgefunden haben, dass Freitag, der 13., ein absoluter Freuden- und Festtag für das Leben für uns Frauen ist. Ja. Nämlich 13 ist die Zahl des Lebens schlechthin, ist die Zahl der Weiblichkeit, ist, wenn man das jetzt geometrisch sieht, in dem Kreis der Mittelpunkt, also die Verbindung zum Göttlichen. Und 13 ist auch im Zusammenhang mit der Geburt zum Beispiel eine ganz wichtige Zahl. Also eine Schwangerschaft dauert 13 mal 20 Monate. Und nach 13 Tagen hat sich zum Beispiel die Nabelschnur auch gebildet. Oder wenn wir unseren weiblichen Zyklus angucken, es dauert 13 Tage, bis sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut. Dann haben wir eben den Eisprung, genau, und dann geht's wieder 13 Tage, bis sich die Gebärmutterschleimhaut wieder abbaut. Und dann haben wir eben die Menstruation. Also das ist gerade für uns Frauen so eine Kraftzahl, diese 13. Es gibt noch mehr faszinierende Details über die Zahl. Und es ist immer eine Zahl, die uns direkt mit der weiblichen Quelle, mit der Allmutter verbindet. Und vor der sollen wir eben Angst haben. Und erstaunlicherweise sind ja auch noch in den Hochhäusern, teilweise gibt es keinen 13. Stock, oder im Flugzeug fehlen die 13. Sitzreihen und so. Das ist diese Angst, da sieht man mal, wie diese Angst in uns sitzt, ja. Und es ist so wichtig, dass wir jetzt mal hinter diese Angst gehen und mal wirklich auf den wahren Urgrund schauen. Und Freitag, das muss ich noch ergänzen, Freitag ist natürlich der Tag, der Göttin Freya gewidmet ist. Das ist hier in unseren Kreisen einfach die Verkörperung der großen Mutter, der Allmutter.
Ja, und diese 13 hängt ja auch mit dem Mondzyklus zusammen. Es gibt 13 Neumonde im Jahr, ne? Die 13... war wirklich, früher haben sich die Menschen ja wirklich nach dem Mond gerichtet. Ne? Das war ja ihr Kalender, diese 13. Und daraus ist dann eine 12 gemacht worden. Das ist ja auch eine patriarchale Struktur, die da entstanden ist.
Genau, und vor allem eine patriarchale, eine, die die weiblichen Verbindungen zum Großen und Ganzen, zum Kosmos, zur Urmutter verschleiern soll. Und vor allem eine, und das finde ich auch wirklich dramatisch, die eben unsere Verbindung zu diesen natürlichen Zyklen, zu dem lebensförderlichen Zusammenhängen und Prozessen einfach komplett verschleiert und uns deswegen auch alles so fremd geworden ist. Die Natur ist uns fremd geworden, ja. Also wie oft erzähle ich den Frauen oder auch Menschen in meinen Vorträgen, wir sind nicht nur Teil der Natur, wir sind Natur, ja. Wir sind eine Frucht von Mutter Erde, ja, genauso wie jeder Baum, wie jede Pflanze, wie alles. Wir sind alle eins, also weil wir hier alle lebendig sind, ja, auf diesem Erdball. Und das ist für viele schon so weit weg, ja, weil sie sich nicht mehr verbunden fühlen mit der Natur, mit ihrer Weiblichkeit, mit sich selbst, mit dem Großen und Ganzen. Und das ist für mich also wirklich so dieser Urschmerz unserer Zeit, diese nicht verbunden sein, dieses getrennt sein, dieses einsam sein, ja, das ist, da liegt der ganze Schmerz in meiner Wahrnehmung, ja.
Du hast gerade schon so mal anklingen lassen, so weibliche Qualitäten. Was sind in deinen Augen weibliche Werte oder Eigenschaften, wie man so sagt?
Genau. Also ich, wie soll ich das jetzt erklären? Es ist so schwierig mit diesen Begrifflichkeiten. Also ich stelle es immer wieder fest, wenn ich von weiblich spreche, dass da bei manchen schon die Scheuklappen zugehen oder das irgendwie ja aus einer anderen Zeit zu kommen scheint oder wie auch immer. Ich unterscheide zwischen zwei Weiblichkeitsformen, nenne ich das jetzt mal so. Es gibt einmal dieses weibliche, also dieses weibliche Körper, das hier als Frau sein in dem weiblichen Körper mit den Eigenschaften und dann auch das Urweibliche, ja, das ist dieser die Verbindung zur Allmutter, zum Urkontext, zur Urgebärmutter. Wenn man sich mit der Urmutter verbindet oder befasst, kommt man da eben auf Werte des Lebens schlechthin, die zeigen sich eben auch im Geburtsprozess oder im Sterbeprozess. Also immer dann, wenn wir die Essenz des Lebens irgendwo wirklich auf dem Präsentierteller haben, dann sehen wir das. Und da steht ganz an vorderster Stelle die Verbundenheit. Ja, wir sind verbunden mit allem, was ist. Das darf man bei der Geburt sehen, aber vor allem auch beim Sterbeprozess. Ja, da sehen wir, dass wir in einer beseelten Welt sind. Ja, also jeder, der das Glück hatte, bei einer Geburt oder auch bei einem Sterbeprozess schon mal dabei gewesen zu sein, der sieht und fühlt es, dass die Seele den ganzen Raum ausfüllt, ja. Also dieses beseelte Sein, ja, dieses in Liebe sein, ja, weil was ist die Essenz, was zählt bei der Geburt und auch beim Sterbeprozess? Es ist die Liebe, die trägt durch die Schmerzen, ja. Es ist die Hingabe, ja, dieses Vertrauen, dieses tiefe Vertrauen, dass es weitergeht, dass es durch den Geburtsprozess hindurch in ein neues Leben geht und dass es auch durch den Sterbeprozess hindurch in eine neue Wirklichkeit geht. Ja. Das sind so diese Urfesten des Lebens. Ja. Also Vertrauen ist eines und Liebe, das sind die zentralen Werte des Lebens an sich schlechthin. Ja. Und eben nicht Kampf oder was auch immer. Ja. Da gibt es ja auch viele, könnte man auch stundenlang erzählen, wie da das umgeschrieben wurde, auch in der Wissenschaft und so weiter, warum angeblich die Eizelle durchbohrt wird vom Spermium, das Spermium kämpft und so, bis es durch, das stimmt ja alles nicht. Weiß man inzwischen auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass das eine Kooperation ist, ne? Dass die Eizelle auch das Spermium anzieht und auch die Spermien zum Beispiel nicht gegeneinander kämpfen, sondern sich gemeinsam stützen, damit eben eine bis zur Eizelle kommen kann. Also auch da spannend. Ja, und dann gibt es eben auch diese weiblichen Qualitäten, die eben in uns Frauen und aber auch in uns Männern sind. Und ich, weil ich eben weiß, wie überschrieben unsere Vorstellung vom Frausein, vom Mannsein ist durch die Kulturen, durch die kulturelle Bedeutung, habe ich mich gelöst vom Begriff Frau und Mann in meiner Herangehensweise. Interessanterweise habe ich da auch festgestellt, dass auch da die Begrifflichkeiten komplett verdreht sind. Also Mann hieß früher eigentlich Wer, also vom Werwolf, ja, auch da interessant, weil der Werwolf, vor dem haben wir auch Angst, das ist sozusagen ein Mann, der noch an den alten Strukturen, nämlich auf die Frau gerichtet hin, sich als Mann gefühlt zu haben, als Wer in diesem Alten verhaftet ist. Der wurde also als Werwolf, gab es dann Rufmord. Und die Frau hieß eigentlich Mann, also wo Mann, wo wir dann den Mann draus gemacht haben. Und Mann ist ein altes Wort für Seele. Also der beseelte Mensch sozusagen, ja. Also der Mensch, der wirklich in Verbindung ist, quasi seines Frauseins, seiner Weiblichkeit, durch diesen Zyklus, der uns mit dem Mond verbindet und so weiter. Ja, das war eben die Frau. Und daraus wurde der Mann. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir müssen uns loslösen von diesen sozialen Kategorien und habe auf die Seelenebene geguckt. Und da habe ich eben festgestellt, klar, es gibt männlich-weibliche Anteile in der Seele. Und ja, es war so eine Eingebung, diese Seelenanteile mit den Chakren zu verbinden. In meinem zweiten Buch mache ich das eben, um da einfach mal tiefer zu gucken auf die Qualitäten, weil ich habe festgestellt, ich konnte für mich auch nicht spontan antworten, was ist denn weiblich, ja, wenn ich nicht diese ganzen Klischees bedienen wollte. Und ja, so habe ich mich mit den Chakren befasst und habe feststellen dürfen, dass es eben männliche Chakren gibt, nämlich eben das Wurzelchakra, das dritte Chakra, das Kehlkopfchakra und das Kronenchakra. Und dass es weibliche Chakren gibt, das ist das zweite Chakra, das ist das Herzchakra, da fließt übrigens auch das männliche Chakra mit ein, und das hier, das Stirnchakra und dann unsere Aura, das achte Chakra, also die Ausstrahlung, die Schutzhülle. Und wenn wir es jetzt genau anschauen, also das zweite Chakra, das steht eben für Lebendigkeit, für Kreativität, für Lebenslust, für Lebensfreude, für den Flow, für die Fülle, für die Hingabe, für das einfach, ja, sich einfach hingeben, voller Vertrauen an das Leben und Freude dabei haben. Also dieses Lachen, Leben, Liebe, ja, das sitzt da im zweiten Chakra. Im Herzchakra natürlich, das kennen wir halt am meisten, denke ich, das ist eben die Liebe, ja, die Liebe, aber zu uns selbst vor allem, ja, die Selbstliebe, dann die Liebe zur Natur und zur großen Göttin, also zu allem, was ist, und dann natürlich auch die Liebe zu unserem Partner, die Empathiefähigkeit, der innere Frieden, also das einfach in Frieden sein mit allem, was ist, ja, das sitzt da im Herzchakra, und dann hier oben das Stirnchakra, das ist die Intuitionsfähigkeit, ja. Diese, was wir jetzt auch vielleicht als magische Fähigkeiten bezeichnen würden oder so, dieses hellsichtige, hellfühlige, dieses einfach mit mehr Sinnen noch die Welt wahrnehmen als mit unseren fünf Sinnen, ja. Das sind für mich die herausstechenden weiblichen Qualitäten, die wir auch wiederentdecken können, wenn wir unser Weiblichsein wieder positiv leben.
Das finde ich jetzt ganz interessant, weil so habe ich die Chakren noch nie betrachtet. Also das macht ganz viel Sinn, daran auch so die Qualitäten festzumachen. Also ich glaube, das Buch ist ein absolutes Muss.
Also ich finde ja, also da ist mein ganzes Herzblut, mein ganzes Wissen und Spüren ist tatsächlich in dieses Buch eingeflossen, ja. Also
ja, wunderbar.
Ich darf auch empfehlen, weil wir eben so total unsicher sind, was ist eigentlich noch weiblich. Und wir brauchen meiner Meinung nach ein neues Gerüst, wo wir uns orientieren können. Und das sind die Chakren ganz ergiebig, weil wir vor allem auch sehen können, wenn wir eben noch nicht positiv mit unserer Weiblichkeit verbunden sind, was es heißt, wenn diese Chakren blockiert sind. Und das ist ja bei den allermeisten, bei uns immer noch so, ja, dass wir eben nur diese männlichen Chakren befeuern. Und eben, ja, das Weibliche nicht. Und da sehen wir zum Beispiel im zweiten Chakra ist zum Beispiel dieses ganze Selbstwertproblematik, ja. Dieses ganze, die ganzen Süchte, auch Esssüchte, also auch Magersucht zum Beispiel. Die ganze Thema der Sexualität, ja, eben nicht lustvoll, wild irgendwie seine Sexualität ausleben. Das hängt da auch alles drin, ja. Dann ja. Eben, ja.
Ja, das, zumal das Thema Selbstwert oder die Frauen sind ja abgewertet. Ne? Man hat, oder ist auch heute zum Teil noch, wenn ein Mädchen geboren wird, es ist nur ein Mädchen. Ja. Wie oft bekommt man das zu hören? Und ja, ich selber habe es auch so erlebt. Meine Brüder waren mehr wert als die Mädchen. Ja, und das und ich glaube einfach, das sitzt auch so tief drin, dass auch unsere Mütter und Vorfahren, die haben es auch nicht anders gewusst. Wir haben da auch ein ganz altes Erbe, glaube ich, ja, das aufzuarbeiten ist.
Genau. Das ist auf jeden Fall, das haben wir in unserem Womb-Power-Kongress auch gemacht, das ist ein kollektives Thema. Und das finde ich auch ganz wichtig anzusprechen jetzt bei euch, weil wir als Frauen ja immer alles auf uns so beziehen, ne? Also ich komme halt nicht klar in der Welt oder ich habe halt ein Selbstwertproblem oder sowas oder Schuldkomplexe oder wie auch immer. Aber nein, das ist eben kollektiv, das ist ein Trauma des Weiblichen in uns allen, in allen Frauen, ja. Und das wird eben weitergegeben von Generation zu Generation. Und ich stelle aber jetzt für mich fest, und gut, mag sein, dass es bei mir mit einem besonderen Paukenknall durch meine Erkrankung und so eingeschlagen ist, aber ich empfinde das auch für die anderen Frauen so, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir einfach sagen können, okay, ich schaue mir das mal an, das war alles in der Vergangenheit, das hat zu den und den Auswirkungen auch geführt, auch zu dem Leiden in meinem Leben vielleicht, ja, aber ich ziehe jetzt einfach diese zu eng gewordenen Mantel, Kleidungsstück aus. Ich häute mich einfach. Ich drehe mich einfach Richtung Zukunft und gehe in eine lebensbejahende Welt. Und es fängt nun mal an, dass ich mein Sein als Frau, meinen weiblichen Körper bejahe, ja. Und dass ich einfach Ja sage zu mir selbst und dann kann ich auch Ja zum Leben sagen und dann können da Energien freigesetzt werden, gerade auch in Kombination dann im Zusammenspiel mit den Männern, ja, wenn die auch wieder lernen, Ja zu sich, zu ihrer Männlichkeit zu sagen, dass wir dann gemeinsam ganz neue Wege auch beschreiten können, von denen wir heute noch gar keine Vorstellung haben, was da alles möglich ist, wenn wir endlich mal wieder Ja sagen, ja. Weil das ist für mich eben auch so ein Wert, der kommt aus der Verbindung mit dem Urweiblichen eben raus, dass ja schon alles da ist, dass schon alles vollkommen ist. Was wir gemacht haben, ist, wir haben es bewertet, wir haben es nur auf einer Seite angeguckt. Ja, da fehlt natürlich die zweite Seite der Medaille. Da ist natürlich nichts vollkommen, wenn wir das Weibliche seit 5000 Jahren unterdrücken. Ja? Aber wenn wir jetzt anfangen, diese Weiblichkeit auch wieder zu bejahen, dann kommt das runde Bild, dann kann es wieder heil und ganz werden. Und ja, aus diesem Ja zu allem, was ist, ja, da ist die Kraft. Also ich habe das ja eben selber erlebt in meinem Leben. Ja, dieses Ja zu mir selbst, zu meinem Leben, hat ja dieses ganze Wunder, sag ich jetzt mal, was ich seither erfahren darf, tatsächlich befeuert. Ja.
Ja, ich wollte dich gerade schon fragen, wie finden Frauen zu dieser urweiblichen Kraft? Du hast jetzt gesagt, du bist durch deine Krankheit dahin gekommen. Gibt es weitere Wege, wie Frauen einfach diese Kraft in sich entdecken und befreien können?
Ja, ich hoffe sehr, dass nicht alle diesen schmerzvollen Weg gehen müssen, den ich gegangen bin. Und vor allem ist er auch gefährlich, man weiß ja nicht, wo es ausgeht. Also deswegen bitte, deswegen haben wir da auch den Womb Power Kongress gemacht, weil wir eben zeigen wollten, Mensch, das ist ein kollektives Problem, mach dich auf und befreie dich vom Ballast der Jahrhunderte, ja. Löse, spreng mal die Fesseln, ja, und warte nicht drauf, bis du wirklich schwer erkrankst oder irgendein Schicksalsschlag kommt oder sonst irgendwas in deinem Leben passiert, sondern mach dich jetzt auf und werd selbstmächtig. Und ja, es beginnt und endet oder wie auch immer wir das sagen wollen, alles bei dir selbst, ja. Es gibt meiner Meinung nach keine Techniken oder irgendwas. Du kannst so viele Seminare besuchen, wie du willst. Letztlich ist es in dir dieses, ja, ich bin bereit, auch meine Schmerzen anzuschauen, auch meine Schattenseiten anzuschauen. Einfach mir das mal anzugucken, mit wirklich mal hinzuschauen, wo tut's denn weh? Ja? Wo fühlt sich was zu eng an in meinem Leben? Ja? Was kann zum Beispiel in der Beziehung sein, dass wir da merken, irgendwie kann ich meine Sexualität zum Beispiel nicht so leben, wie ich es gerne möchte. Oder ich habe große Verlustängste. Oder ich bin von Schuldgefühlen geplagt. Oder was auch immer. Oder in unserem Muttersein zum Beispiel. Ja? Wenn wir da immer, sind ja auch viele, also gerade das Muttersein ist ja auch so ein Thema, was komplett in Schieflage geraten ist. Also wenn ich da irgendwie merke, ich bin überfordert, weil ich immer irgendwie versuche, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, dass man dann einfach sagt, okay, ich halte jetzt mal inne, ja, ich schaue mir das jetzt an und ich gehe da nicht in die Selbstzerfleischung und sage, ich bin schuld, ja, also Schuld ist vorbei, Schuldkomplexe sind wirklich vorbei, ja. Es gibt nur noch ein Herz aufmachen, mutig hinschauen und sich fragen, ist es wirklich so? Ist es wirklich, wirklich so? Bin ich wirklich so? Und dann kommen nämlich diese ganzen schlechten Sätze über uns selber, die wir denken. Und in dem Moment, wo wir das einmal sagen, wirklich anschauen, dann kommt so diese Kraft, die dann sagt, nein, du bist doch ganz anders. Du bist ein wundervoller Mensch. Du hast ein Licht in dir. Du hast ein Strahlen in dir. Ja, das kommt sofort. Das ist wie so ein Überlebensimpuls, der dann ansetzt. Ja, aber ich muss einmal den Mut haben, wirklich dahin zu schauen und nicht immer noch wieder schön färben, drüber kleistern, Schminke drauf und wieder lächeln, obwohl mir zum Heulen zumute ist, ne? Sondern wirklich einmal sagen, stopp jetzt, ja? mir geht's scheiße, ich muss es jetzt mal so deutlich sagen, oder ich bin unglücklich, ja, aber nicht, um dann in diesem Leid stecken zu bleiben, ja, sondern um zu sagen, okay, ich nutze jetzt diese Kraft des Schmerzes auch oder des Leids, um halt wirklich hindurchzugehen, wie bei einer Geburt. Da ist der Schmerz ja tatsächlich was, was die Geburt voranbringt. Das ist ja nichts Schlechtes in dem Sinn, ja, sondern wir können es lernen, mit den Geburtswellen, mit den Geburtswehen zu surfen, ja, und diesen mit der Kraft hindurch zu gehen. Und das trifft auch für uns zu. Und wir stehen tatsächlich vor einer Neugeburt des Weiblichen, aber auch einer Neugeburt von Frau und Mann und einer Neugeburt des, der Menschheit. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und es wird auch kein Erlöser kommen, es wird auch kein Retter kommen, sondern es muss jede für sich selber anfangen und es geht nur mit Hinschauen. Und dann leben wir im Moment in einer Zeit, wo wir echt begnadet sind, weil jede kann dann ihren Weg finden, ihre Hilfe finden. Es gibt so viel wundervolle Beratungs- und Coaching-Angebote, ja. Das Internet ist voll jetzt auch von so tollen Konferenzen, wie wir die jetzt heute hier machen. Wo man einfach die Informationen holen kann, ja, wo man sich Hilfe holen kann, wo man einfach dann ja Stück für Stück den Weg gehen kann. Und dann ist es ziemlich egal, wo ich anfange. Ich rate immer den Frauen dazu, fangt da an, wo es euch am leichtesten fällt. Ja, also wenn ich jetzt eher eine körperbewusste Frau bin, dann fange ich vielleicht an, mich eben mit dem Thema Menstruation zu befassen. Wenn ich jetzt eher eine spirituelle Frau bin, dann fange ich vielleicht an, mal über die alten Göttinnen nachzulesen, ja. Also das ist dann relativ egal. Hauptsache ist, du machst dich auf den Weg und versuchst dich selber zu finden und löst dich von diesem ganzen Ballast, ja, weil das sind wir alles nicht. Wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unsere Gefühle, wir sind nicht unsere Erfahrungen, wir sind viel, viel mehr. Dieses Mehr ist die Chance auf eine lebenswerte Zukunft, die wirklich in jeder von uns steckt.
Ja, und es macht sicher Sinn, dass die Frauen, die ein bisschen Angst haben, sich alleine darauf einzulassen, dass die Hilfe in Anspruch nehmen. Du hast schon aufgezeigt, wie vielfältige Hilfen es gibt, dass also wirklich jede Frau dann auch ihre Hilfe findet, dass sie vertraut, dass sie die richtige, man sagt ja so, jeder findet seine Therapeutin oder seinen Therapeuten.
Ja, und das finde ich auch ganz wichtig im Kontext von Weiblichkeit auch nochmal zu sagen. Das ist ja das Schöne, was uns auch von diesen Männerhierarchien unterscheidet, ja, dass wir alle sozusagen Göttinnen sind, dass wir alle Königinnen sind in unserem Leben. Wir sind alle die Meisterinnen unseres Lebens, ja. Das heißt, es ist jede aufgerufen, ihren eigenen Weg zu finden und nicht irgendwie dahinterher zu dackeln, was die anderen auch machen, sondern wirklich das Wissen in sich zu aktivieren und zu leben wieder. Und das finde ich auch so schön. Also wenn ich zum Beispiel von der Allmutter spreche oder wenn ich wirklich an dieses Weisheitswissen da anknüpfe in mir, dann geht es bei den anderen Frauen in Resonanz. Ja, dann auf einmal merken die, wie es ihnen richtig so vibriert, ja, weil sie spüren, dass das nicht irgendwelche Worte sind, die ich mir erdacht habe oder sowas, sondern das ist eben dieses uralte Weisheitswissen der Frauen, was in den Frauen auch drin ist. Und das geht dann in Resonanz, ja. Und da geht's lang. Also dieses Gefühl für sich selber wieder zu entdecken, was dann auch zu leben, ist ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist, ich spüre gerade auch so eine Resonanz. Du strahlst ja mit so viel Enthusiasmus zu dem Thema, strahlst du und das kommt rüber, also das berührt, so berührt mich auch, dass ich denke, jawohl, das ist der Weg, das ist wirklich der Weg. Ja, du hast vorhin noch einen Aspekt angesprochen, wir sind ja beides, männlich und weiblich. Ja. Nun gibt es ja manchmal sozusagen auch in uns diese Schieflage, so dass wir uns manchmal in dieses männliche verrennen. Was kann uns helfen, dass wir auch innerlich in eine Balance kommen, so mit diesen männlichen und weiblichen Energien?
Ja, das ist tatsächlich eine wirklich wichtige Frage, wie ich finde, weil wir eben diese Schieflage, die wir in der Welt beklagen, eben auch in uns haben. Ja, und ich bin da ja auch ein gutes Beispiel für. Bei mir war es dermaßen in Schieflage, dass ich gegen mein Weiblichsein auch körperlich dann gekämpft habe und meine Gebärmutter verloren habe. Ja, und ich habe in der Aufarbeitung dann eben festgestellt, dass alles, was weiblich in mir war, also alle Qualitäten, sei es jetzt die Intuition, die Gefühle, die Kreativität, das habe ich alles negativ bewertet. Und es war eine Bewusstwerdungsprozess, erstmal zu gucken, was denke ich eigentlich über mich, was bewerte ich wie. Und dann ist rausgekommen, dass eigentlich alles, was ich so nicht so an mir mag, das ist eigentlich weiblich, ja. Und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich, ja? Und heute weiß ich, das sind ja tatsächlich meine Stärken gewesen. Ich habe es, glaube ich, eingangs schon gesagt. Und jetzt, das ist interessant, weil ich habe tatsächlich im Internet, ich weiß gar nicht von wem, eine Maria Magdalena Meditation gefunden. Die habe ich damals einfach, ich habe weibliche Qualitäten eingegeben und bin auf diese Maria Magdalena Meditation gestoßen. Kann dir leider gar nicht den Namen sagen, es ist schon Jahre her. Und habe die damals gemacht. Und da geht's da darum, die männlichen und weiblichen Qualitäten in uns wieder auszugleichen, auszubalancieren und wieder in Verbindung miteinander zu bringen, und zwar im Herzen wieder miteinander zu vereinigen. Und das hat so viel ausgelöst bei mir. Also das kann ich nur jeder Frau tatsächlich empfehlen, diese Meditation zu machen. Haben wir kurz den Moment, dass ich das erzählen kann? Also es war so, dass es geht dann eben so, also ich kann jetzt nicht die ganze Meditation machen, aber nur mal so das vom Nachvollziehen. Also es geht darum, die weiblichen Qualitäten in die linke Hand so gedanklich zu legen und in die männlichen Qualitäten in die rechte Hand. Und es war tatsächlich so, die rechte Hand, ja, also Qualitäten, Stärken, ja, die man für sich selber findet. Die rechte Hand, die war voll, ganz schnell voll, ja. Und diese linke Hand zu füllen, das ist mir so schwer gefallen. Also ich habe fast gar keine Worte gefunden für meine weiblichen Stärken und Qualitäten. Und als die dann endlich irgendwie angefüllt war, dann geht es darum, die Hände wieder zusammenzubringen und um Verbindung zu bitten und es dann im Herzen wieder zurückfließen zu lassen in uns. Und dieses Zusammenlegen, ich habe die fast nicht vor mir zusammengebracht, ja. Es war so eine Blockade, das wieder zusammenzubringen. Ja, aber ich meine, gut, ich war ja auch wirklich schwer erkrankt. Also bei mir war ja massiv irgendwie die Blockade anscheinend. Und also das werde ich nicht vergessen, wie schwer das war, diese Harmonie, diesen Ausgleich wiederherzustellen. Obwohl es nur ein Zusammenführen der Hände war, jetzt auf körperlicher Ebene. Aber innerlich war so viel, so ein richtiger Prozess, ja. Und das habe ich eben gemacht und ich habe gleich gemerkt, wie die Liebe fließt zu mir selber, die Liebe zu mir hauptsächlich fließt. Und das Schöne war, dass ich dann auch im Umgang mit Menschen plötzlich gemerkt habe, dass diese Knöpfe weg waren. Ich weiß nicht, ob ihr euch das was sagt. Also ich war zum Beispiel, habe meine Weiblichkeit, also die habe ich ja sehr verquert gelebt und unter anderem dann eben auch, dass ich immer irgendwie gefallen wollte. Und wenn nur ein Mann im Raum war, dann ging es darum, hoffentlich sieht er mich. Ja, das kennen vielleicht einige Frauen auch, ja. Und das war wirklich schon fast peinlich, jetzt darüber zu reden, aber es war wirklich so, immer wenn ich irgendwo war, ich habe mir immer einen Mann ausgesucht und dem wollte ich dann gefallen. Ja, es war total lächerlich. Und das hat mich manchmal auch richtig blockiert dann, ja. Also, weil ich war dann so abhängig auch, guckt der oder guckt der nicht, oder habe dann auch versucht, mich in meinem Verhalten da anzupassen und so weiter. Also konnte gar nicht mehr ich sein, ja. Und nachdem ich diese Meditation gemacht hatte, war dieser Knopf weg. Ich war einfach ich, ja. Ich habe es plötzlich genossen. Ich habe die Männer plötzlich nicht mehr so übersexualisiert. Ich habe plötzlich auch den Mensch im Mann gesehen, ja, und nicht nur irgendwie den Sexpartner, sage ich jetzt mal blöd, ja. Und auch mich habe ich eben ganz anders wahrgenommen, dass ich konnte ganz anders in Austausch treten mit den Menschen und vor allem auch mit den Männern. Und auch so die Angst vor den Frauen ist weggefallen. Ja, weil vorher, klar, wenn man das Weibliche nur negativ bewertet, dann hat man natürlich auch jede Frau, die einem gegenüber tritt, erstmal so ein bisschen, was wird die wohl bringen irgendwie, ne? Man erwartet ja dann irgendwie unterbewusst nichts Gutes, ja, und das ist auch komplett weg, Gott sei Dank, ja. Ich liebe es inzwischen, mich mit Frauen zu vernetzen und zu verbinden, und das ist ein großer Gewinn für mein Leben. Das kann ich für jede Frau nur wirklich wünschen und hoffen, dass da immer mehr Frauen hinkommen und sich öffnen für andere Frauen.
Ja. Danke für diese wunderschöne Übung. Vielleicht werde ich sie noch im Internet finden, dass wir sie konferenzbegleitend anbieten.
Also ich habe sie für mich mal als Audiomeditation auch aufgenommen. Also ich kann die gerne dann zur Verfügung stellen.
Ach, ja? Das wäre ja toll. Das find ich jetzt ganz wunderbar. Also das wird sicher eine große Hilfe sein für manche Menschen. Mich gerne. Eingeschlossen.
Gerne. Gerne.
Ja, sehr schön. Wie könnte denn eine Welt aussehen, wenn sie weiblicher wäre, wenn so das Weibliche und Männliche miteinander im Einklang ist, sozusagen in der Waage, die durchaus sich immer wieder mal bewegt. Was hast du für Bilder, wie das dann in der Welt aussieht?
Ja, also da könnte ich jetzt strahlen, 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 so strahlen, dass hier die Kamera zerspringt, weil das ist für mich tatsächlich der Himmel auf Erden, ja, das Paradies schlechthin, ja. Weil wenn Leben einfach wieder so sein darf, wie es ist, ja, wenn es einfach ist, wenn es männlich und weiblich ist, ja, wenn alles wieder sein darf, wenn wir Natur nicht mehr als Gefahr sehen, sondern als unsere Mutter, ja, die uns alles gibt, die uns beschützt, ja, wenn wir wieder mit diesen Kräften in uns und in der Welt auch gehen können, ja, dann ist alles möglich, ja, da bin ich mir wirklich ganz sicher, ja. Das ist tatsächlich, dann leben wir wirklich im Paradies. Also wir können dann wieder mit uns in Frieden sein. Wir können in Frieden mit den Männern sein, ja. Und das ist für mich, der Frieden zwischen den Geschlechtern ist für mich echt die Vorbedingung für Frieden in der Welt, ja. Also solange wir gegen das Weibliche in uns kämpfen, solange wir mit den Männern kämpfen, wie soll da weltweit Frieden entstehen? Es geht nicht, ja. Aber wenn wir unser Weiblichsein wieder bejahen und wirklich leben, dann können wir eben auch auf die Männer zugehen. Und das ist wichtig und dürfen wir nicht vergessen. Bei allem Aufarbeitung des weiblichen Schmerzes, was ganz wichtig ist für uns Frauen, auch die Männer haben massiv gelitten unter den letzten 5000 Jahren. Ja? Also ich erinnere jetzt nur daran, wie viele Männer sterben mussten auf den Kriegsfeldern dieser Welt. Ja? Die Männer haben sich total verpanzern müssen am Herzen, damit sie überhaupt diesen Schwachsinn, diesen Irrsinn irgendwie da aufs Kriegsfeld zu ziehen und sich ermorden zu lassen für das Vaterland, ja, also schlimm. Also und das wirkt natürlich auch in den Männern jetzt noch nach, dass sie extrem ängstlich sind, ihre Gefühle zu zeigen, ihr Herz wieder aufzumachen. Genauso wie wir Frauen extrem ängstlich sind, unseren Schoß wieder zu öffnen, wieder lustvoll weiblich zu sein, uns wieder hinzugeben, ja. Also die Vereinigung von Mann und Frau war ja mal ein heiliger Akt, ja. Auch da kommen wir dann wieder hin, ja, wenn wir die Weiblichkeit erwecken, dass wir wieder einfach das Leben heiligen, ja, das Mann und Frau sein heiligen. Und heiligen heißt in dem Fall gar nichts Religiöses, sondern heil sein. Alles ist heil, ja, es ist wieder ganz, ja, und dann ist es auch heilig. Das ist die Bedeutung von heilig eigentlich. Und da kommen wir eben wieder hin, ja. Das heilige Land, bin ich erst vorgestern draufgekommen, ist ja auch so ein Ausspruch aus der Bibel. Das heilige Land ist kein Ort. Das heilige Land ist das Land, das um uns ist, wenn wir selbst wieder innerlich heil sind und heil und uns wieder als Teil des Ganzen fühlen. Ja, also mit den Männern verbunden, mit der Natur verbunden, mit den Tieren verbunden, mit dem Kosmos verbunden, Körper, Geist, Seele verbunden. Ja, also wenn das wieder in uns alles verbunden ist, ich sagte ja, diese Unverbundenheit ist der große Schmerz unserer Zeit, dann darf Heilung eintreten und dann wird alles wieder heilig und dann haben wir das heilige Land um uns. Ja. Das ist meine Vision.
Wunderbares Bild. Jetzt möchte ich noch einen Aspekt kurz ansprechen. Du hast eben gesagt, diese Meditation von Maria Magdalena. Was bedeutet Maria Magdalena für uns in der heutigen Zeit, aus deiner Sicht?
Ja, also für mich hat sie ganz viel bedeutet. Ne? Ich durfte diese Harmonie zwischen männlich-weiblich in mir wiederherstellen, dank ihrer Kraft. Und sie steht zum einen einmal als tragische Figur, sage ich jetzt mal, der Geschichte, dass man eben ihre Existenz und ihr Sein und ihr Wirken ja Jahrhunderte, Jahrtausende komplett verneint hat, verleugnet hat. Also das steht eben stellvertretend für dieses ganze Verdrängen der weiblichen Kraft. Ja. Zum anderen ist sie natürlich jetzt eine Lichtgestalt für uns alle, weil wir wissen, sie war die Frau an der Seite von Jesus. Und ich bin eine von denen, die einfach ganz sicher ist, dass Jesus seine Weisheiten auch von Maria hatte, von Maria Magdalena. Ja. Dass es eben dieses alte weibliche Weisheitswissen war, was er wieder in die Welt zurückgebracht hat, was er aber von Maria Magdalena hatte. Also Maria war ja damals auch ein Titel für Priesterinnen eben der Allmutter. Ja. Und das war, also es gab ganz viele Marias, ja, Maria, die andere Maria kennen wir ja auch. Und es gab noch mehr und es ist mehr, weniger ein Name, ein Eigenname als ein Titel eben. Mhm. Und ich denke, dass die ganzen, also die Lehren Jesu sind für mich sozusagen Botschaften der Allmutter, der großen Mutter. Ja, das sage ich jetzt einfach mal so ganz ketzerisch. Deswegen bin ich auch, finde ich Jesus auch als wirklich guten Weggefährten sozusagen auch in der heutigen Zeit. Aber für uns Frauen ist es noch mal kraftvoller, sich auch mit Maria Magdalena zu verbinden, weil eben, wenn nicht von ihr, dann zumindest im Austausch mit ihr eben diese ganzen Lehren auch entstanden sind. Und sie ist in der heutigen Zeit einfach eine Frau, die uns hilft, dieses Weiblichsein, ja, dieses lustvolle, rundum Weiblichsein, dieses präsente Weiblichsein auch eben zu leben. Ich persönlich bin mit der anderen Maria mehr verbunden, ja, so mit Maria, der Mutter von Jesus sozusagen, weil diese Maria für mich, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, die Verkörperung der Allmutter ist, ja, also die Quelle, also dieses Urweibliche. Und das ist was, wo ich mich jetzt mehr hingezogen fühle, aber ich weiß um die Kraft von Maria Magdalena und vor allem im Zusammensein mit dem Männlichen. Also, dass wir da männlich und weiblich wieder in Balance bringen, in uns, aber eben auch tatsächlich im Leben mit den Männern, ja. Ich bin eben, es ist ja eben jeder ein bisschen anders für mich, ich bin eben mit der Maria in Verbindung, ja.
Ja, das wäre so auch die Überleitung, denke ich, zu unserem Ende des Gesprächs. Wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Du hast ein wunderschönes Gebet in deinem Buch veröffentlicht, was ich gerne so hier am Ende von dir vorgetragen hätte. Bist du damit einverstanden?
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also das sind sozusagen, ich habe immer meinen Kapiteln Gebete an die Allmutter vorangestellt. Also das sind Segenssprüche so tief wie die Seele. Sie sind, muss ich dazu sagen, nicht von mir, sondern sind zusammengetragen worden von Frauen. Und zwar sind es Gebete, Weisheiten, die von Frauen rund um den Erdball kommen. Also auch da wieder dieses, dass es eben auf der ganzen Welt greift und Präsenz hat. Und ich finde die aber so kraftvoll, eben weil ich auch weiß, dass da diese Kraft dahinter steckt, der ganzen Frauen weltweit, dass ich sie eben in mein Buch genommen habe und auch nehmen durfte. Also was ich euch heute vorlesen möchte, hat den Titel Fürbitten an die Allmutter. Gib uns die Kraft, der Sehnsucht unserer Herzen mit Hingabe zu folgen. Gib uns den Mut, unsere Liebe und unsere Träume miteinander zu teilen und unsere Wildheit vollmächtig zu leben. Gib uns die Offenheit für Herzberührungen in jeder Begegnung. Gib uns die Weisheit, Schmerz wahrzunehmen als Zeichen unserer Verbundenseins und die Wunden eigenmächtig zu heilen. Gib uns die Stärke, unser Leid liebvoll zu umarmen und mit heiliger Liebe zu wandeln. Gib uns die Entschlossenheit, unsere heilige Wahrheit zum Wohle des Ganzen zu leben und unserer Seele stets treu zu sein. Gib uns das Vertrauen, um auch in schwierigen Zeiten im Lebensfluss zu bleiben und deine Schönheit zu genießen. Gib uns die Einsicht, Schwächen und Fehler als Gelegenheit zu tieferem Verstehen liebevoll anzunehmen. Gib uns die Klarheit, unsere Gefühle als Botschaften der Seele offenherzig miteinander zu teilen. Gib uns das Bewusstsein, die Heiligkeit aller Wesen in jedem Augenblick zu achten und zu ehren, um miteinander im Einklang zu leben. Schenke uns die Leichtigkeit, unseren Lebensweg gemeinsam zu tanzen in der Freude des Allverbundenseins. Doch schön, oder?
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dir ganz, ganz herzlichen Dank für dieses lebendige, ja, inspirierende Interview und für dich, ja, mögen viele Frauen dich finden und mögen viele von dir lernen. Ich glaube, dass du überzeugen kannst, dass jeder wieder in seine weibliche Kraft kommt. Alles Liebe für dich.
Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ich danke dir. Alles Liebe und Gute.